guter Gott, der nicht sagt, okay, hey, ich gucke mir mal dein Leben an und schau, ob du am Ende deines Lebens ein Level erreicht hast, sondern einer, der hier auf die Erde kommt, sagt, hey, ich komme zu dir, um das für dich zu leisten, was du nicht leisten kannst. Das ist so gut. Und ich liebe es so, ich liebe Gemeinde, hier mit allen zusammen, ihm genau dafür zu danken, ihm das zuzusingen. Das ist so großartig. Und bevor ich in die Predigt starte, der eine oder andere weiß es, ich starte häufig meine Predigt mit einer Story. Häufig Stories, wo ich mich selber so etwas auf die Schippe nehme. Das ist heute mal anders. Heute erzähle ich euch eine Story von jemand anderem, der vielleicht so etwas missgebaut hat. Das ist ein sehr guter Freund von mir. Ein paar von euch kennen ihn, Simon. Ein paar lachen schon. Okay, ein großartiger Typ. Und du musst wissen, vom Beruf bin ich Polizist. Und vor ungefähr 8 Jahren war ich mit einem Kollegen auf Streife. Wir sind eine Straße entlang gefahren und Simon kam uns entgegen auf dem Fahrrad, hatte Kopfhörer auf. Und er hat den Streifenwagen komplett ignoriert. Er hat auch nicht gesehen, dass ich da drin saß. Und ich meinte dann zu meinem Kollegen, hey, das ist ein richtig guter Freund von mir. Lass uns mal umdrehen. Kontrollier ihn bitte mal. Ich steig nicht mit aus. Du kontrollierst ihn und denk dir irgendwas aus, warum du ihn kontrollierst. So, ja. Und genauso haben wir es gemacht, haben den Streifenwagen gewendet, sind vorhin gefahren, haben Stopp-Polizei angemacht. Mein Kollege ist ausgestiegen, hat gesagt, schönen guten Tag, haben die Polizei mit der Polizeikontrolle und er hat sich einfach irgendwas ausgedacht. Ja, er hat gesagt, ja, ich sehe, Sie haben Kopfhörer auf, Sie wissen ja, während des Fahrradfahrens müssen Sie gewährleisten, dass Sie Warnsignale hören können. Deswegen, als wir gerade hinter Ihnen gefahren sind, das stimmt überhaupt nicht, ja, aber er hat gesagt, wir haben nach Ihnen gerufen, um zu gucken, ob Sie uns denn hören können. Haben Sie uns denn gehört? Und Simon, instant, ja, ich habe sie gehört. Und nach diesem Satz bin ich mit einem sehr breiten Grinsen aus dem Streifenwagen gestiegen und Simon konnte sich denken, na, das ist wohl keine normale Polizeikontrolle. Und die haben wahrscheinlich auch nicht nach mir gerufen. Und er hat mir anschließend erzählt, das war eine der unangenehmsten Situationen in seinem Leben. Weil du musst wissen, wir sind sehr gute Freunde und wir beide pushen uns im Glauben, wir supporten uns gegenseitig und fordern uns immer wieder neu heraus. Ja, und dann kam diese Situation, wo er mir gegenüber, ohne es zu wissen, einfach knallhart gelogen hat. So, ja, und er hat später erzählt, hey, das war ihm richtig unangenehm. Und ich muss ehrlich sagen, hey, ich kann's nachvollziehen. Ich glaube, mir wäre es genauso unangenehm gewesen, weil, wir mal ganz ehrlich, wir wollen nicht gerne, dass andere Leute sehen, wo wir es verhauen, oder? Social Media ist das beste Beispiel. Ja? Weil, welche Bilder postest du bei Social Media? Wie sieht dein WhatsApp-Profilbild aus? Es ist nicht das Bild, wo du am Handy daddelst und aus Versehen die Kamera anmachst und du mit einem Doppelkinn dir entgegenblickst. Das postest du nicht. Auch nicht, wenn du morgens mit Augenringen bis sonst wo vorm Spiegel stehst. Das postest du nicht. Du postest die Bilder, wo das Licht perfekt kommt, wo es gerade schön aussieht, wo schöne Umgebung ist, Bilder aus dem Urlaub und so weiter, wo alles super ist, alles schön ist. Ja. Weil wir wollen nicht, dass andere Leute das Unperfekte an uns sehen. Wir wollen ein Bild darstellen. Und mal ganz ehrlich, in Gemeinde sieht es zum Teil doch nicht großartig anders aus, oder? Wir kommen hierher und sagen, hey, nee, ist alles gut, es klappt alles super. Und ich erzähle nicht von dem Streit, den ich gestern mit meiner Frau hatte oder wo ich mich im Ton vergriffen habe, wo ich unfair gegenüber einem Freund war oder was auch immer. Von erzählen wir nicht, weil wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen. Wir wollen nicht, dass andere Menschen unser Scheitern sehen. Und genau hier möchte ich den Bogen auf die Predigt schlagen. Ich habe ihr den Titel gegeben, wenn Scheitern nicht das Ende ist. Und ich möchte dich heute mit reinnehmen, möchte ich heute in eine Geschichte nehmen, sie mit dir anschauen, wo wir jemanden sehen, der interessanterweise auch Simon heißt, der extrem gescheitert ist und was wir davon lernen können. Und zwar möchte ich dich reinnehmen in diese Geschichte. Wir haben letzten Sonntag Ostern gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und die Geschichte, die ich heute erzähle, startet ungefähr 12 Stunden, bevor Jesus ans Kreuz genagelt wird. Ja. Und zwar ist es so, Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, mit seinen besten Freunden, unter anderem auch Petrus. Er isst mit ihnen zusammen das Abendmahl. Und Jesus sagt, hey, ihr werdet mich alle verlassen. Ich werde verhaftet werden und ihr werdet mich alle verlassen. Und Simon Petrus, ja, ich nenne ihn jetzt Petrus, er heißt ursprünglich Simon. Der sagt, okay, hey, ich werde dich nicht verlassen. Wenn alle anderen dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und Jesus sagt zu Petrus, hey, ich sage dir, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus sagt wieder, nee, selbst wenn du in den Tod gehen solltest, ich werde dich begleiten. Wie geht es weiter? Kurze Zeit später wird Jesus verhaftet. Alle Jünger hauen ab. Und Jesus wird in ein Haus gebracht, wo nun entschieden werden soll, ob er gekreuzigt werden soll, ob er hingerichtet werden soll oder nicht. Und Petrus kommt in den Vorhof dieses Hauses. Es ist schon Abend, es ist ein Feuer da, ein Kohlefeuer. Er geht an dieses Feuer, wärmt sich die Hände. Und dann wird er von Leuten angesprochen, die sagen, hey, du bist doch ein Kumpel von diesem Jesus, oder? Und er sagt, nee, Moment mal, du musst mich verwechseln, den kenne ich nicht. Und jemand anderes kommt und sagt, hey, doch, ich habe doch gesehen, du bist doch ein seiner Jünger, du folgst ihm doch nach. Und er sagt wieder, nee, ich habe mit dem nichts zu tun, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und er leugnet es noch ein drittes Mal und dann kräht der Hahn. Und Petrus merkt, man, ich habe es maximal vermasselt. Er fängt an zu weinen, er haut ab. Und 3 Tage später wird Jesus hingerichtet. Nicht 3 Tage später, ein paar Stunden später wird er hingerichtet, er wird gekreuzigt und 3 Tage später steht Jesus wieder auf. Und kurz danach zeigt er sich seinen Jüngern und zeigt sich auch Petrus. Man, was für eine Situation, oder? Petrus ist da und ich glaube, ab da war eine Spannung zwischen Jesus und Petrus, weil Petrus ganz genau wusste, hey, ich habe ihn 3-mal verleugnet. Ja. Ich hab's vermasselt und dann geht's weiter, 1 Woche später, nach der Auferstehung von Jesus, ungefähr 1 Woche später, sind die Jünger, auch Petrus, sind Fischen und Jesus kommt ans Wasser, er macht dort ein Kohlefeuer und er brät Fisch für sie und die Jünger kommen zu ihm und sie essen gemeinsam. Und ich glaube, in dem Moment war immer noch diese Spannung zwischen Jesus und Petrus. Und hier möchte ich mit dir in den Bibeltext gehen. Komm mit mir in Johannes 21. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum 3. Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Das ist der Bibeltext, den ich mir mit dir heute anschauen möchte. Und ich möchte mit dir besonders auf diese Konversation eingehen. Im Kern besteht sie immer aus 3 Teilen. Als erstes Jesus Frage, liebst du mich? Petrus Antwort, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und als drittes, dann sagt er, okay, dann hüte meine Schafe oder weide meine Lämmer. Lass uns direkt ins Erste reingehen, in die erste Frage. Jesus fragt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und ich glaube, hier ist es richtig entscheidend, dass wir verstehen, es ging Jesus hier nicht darum, eine Information zu bekommen. Du sag mal, Petrus, ich habe da mal eine Frage, liebst du mich eigentlich? Darum ging es Jesus nicht, überhaupt nicht. Worum ging es Jesus? Ich glaube, er wollte genau diese Spannung ansprechen, die nun zwischen Petrus und ihm war. Woran sieht man das? Ganz einfach. Jesus fragt Petrus 3-mal, liebst du mich? Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet. Als zweites, wo fragt Jesus Petrus? An einem Kohlefeuer. Es steht vorher, Jesus war dort an einem Kohlefeuer und frühstückte mit seinen Jüngern. Dieses Wort Kohlefeuer gibt es, es ist ein spezielles Wort im Griechischen, das gibt es nur 2-mal im Neuen Testament. Hast du eine Ahnung, an welchen beiden Stellen? An der Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern frühstückt. Und an der Stelle, wo Petrus steht, als er Jesus verrät. Das ist kein Zufall. Also, die Örtlichkeit ist quasi die gleiche. Und das Dritte ist, Jesus fragt, liebst du mich mehr als die anderen? Was hat Petrus gesagt? Wenn alle anderen dich verlassen, ich werde es nicht tun. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es geht hier nicht darum, Jesus möchte keine Informationen, sondern er führt Petrus in diese Situation seines Scheiterns zurück. Auf eine, doch muss man sagen, ziemlich brutale Art und Weise, oder? Er führt ihn zurück in diesen Moment seines größten Scheiterns, wo er richtig missgebaut hat, wo er unloyal war, wo er das, was er ein paar Stunden vorher so beteuert hat, komplett in den Dreck gezogen hat. Und er führt Petrus sein Scheitern maximal vor Augen. Ich möchte dich fragen, hey, hat Gott dir schon mal dein Scheitern vor Augen geführt? Hast du schon mal erkannt, wie sehr du es vermasselt hast? Wie sehr du es nicht schaffst, dieses Level, welches Gott dir setzt, zu erreichen? Falls ja, hey, dann ist diese Predigt für dich. Falls nein, gib mir 5 Minuten, okay? Lass uns kurz 5 Minuten einen Exkurs machen. Ich will dir einmal kurz zeigen, wie sehr du es vermasselt hast. Wenn du denkst, nee, ich hab's schon drauf, ich schaffe es schon. Wait for it, ja? Okay. Ich gebe euch ein paar Verse an die Hand, ja? Erster, in Epheser. Epheser 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Kein schlechtes Wort soll aus deinem Mund kommen. Das ist das Level, welches gesetzt wird. Was sind schlechte Worte? In dem Moment, wo du jemanden beleidigst, in dem Moment, wo du lügst, in dem Moment, wo du lästerst, sind alles schlechte Worte. Und jetzt mal meine Frage, einmal gerne Handzeichen. Wer in diesem Raum hat noch nie ein schlechtes Wort? Ich frage nicht, wer schuldig ist. Ich frage, wer hat noch nie ein schlechtes Wort gesprochen in seinem Leben? Okay, keiner. Gut, okay. Sehr schön. Eigentlich könnt ihr hier schon Schluss machen, weil damit wisst ihr ja schon, okay, wir schaffen es nicht, diese Level zu erreichen. Aber ich mache trotzdem noch mal kurz weiter, ja? Einfach nur, vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, ja, ich habe mich gerade nicht gemeldet, aber eigentlich, nee, ich habe schon drauf. Lass mich dir noch einen zweiten Vers geben. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das ist das Level, welches Gott setzt. Es geht hier nicht darum, akzeptiere deine Feinde oder hau ihnen zumindest keine rein oder so. Es geht darum, liebe deine Feinde. Und es geht hier um eine Liebe, die nicht nur das Gegenüber akzeptiert, sondern sie schaut, hey, wie kann ich dieses Gegenüber, wie kann ich ihm Gutes tun? Wie kann ich ihn supporten? Wie kann ich ihn unterstützen? Deine Feinde. Man, ich frag gar nicht erst, wer das hier all perfekt hinkriegt. Weil wir müssen ehrlich sein, das schaffen wir nicht, dieses Level. Und das zeigt auch die Bibel aus, in Prediger 7, Vers 20, denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Es gibt keinen. Und da müssen wir sagen, hey, wenn wir auf Petrus schauen, wir müssen sagen, ja, sorry, wir schaffen es auch nicht. Man könnte sagen, ja, Petrus hat aber ziemlich missgebaut. Hey, wir schaffen es auch nicht. Und lass mich noch einen letzten Vers kurz angehen. Falls du sagst, ja, ich habe mal ein bisschen missgebaut, aber hey, ansonsten bin ich ein echt guter Typ. Hey, ich lese viel in der Bibel. Ja, ich bete viel mit Gott. Ich verbringe viel Zeit mit ihm. Ich singe Lobpreislieder und so weiter. Eigentlich, ich habe ja so ein paar Macken. Ja, aber ansonsten habe ich doch viel Gutes. Lass mich dir einen letzten Vers an die Hand geben. Das ist crazy. Jesaja 64, Vers 5. Wir sind alle wie Unreine geworden. Unsere gerechten Taten sind nicht besser als ein blutverschmiertes Kleid. Erstmal eine seltsame Aussage, oder? Unsere guten Taten, also das, wo wir was Gutes machen, sind nicht besser als ein blutverschmiertes Kleid. Warum ein blutverschmiertes Kleid? Was soll das bedeuten? Es gibt ein paar Bibelausleger, die sich genau mit diesem Wort auseinandergesetzt haben. Und sie sind zum Schluss gekommen, hier ist ein Kleid gemeint, welches mit Menstruationsblut vollgeschmiert ist. Und jetzt guck mich nicht in diesem Ton an, ich habe das da nicht reingeschrieben, es hat Gott reingeschrieben. Ja, also musst du ihn fragen, warum er es da reingeschrieben hat. Ja, aber das zeigt es auf, hey, in dem Moment, wo wir versuchen, gut zu sein, wo wir aus uns heraus versuchen, ein Level zu erreichen und irgendwelche guten Taten machen, es kommt nicht annähernd an diese Perfektion, an das Gute ran, welches Gott erwartet. Wir schaffen es nicht, egal wie sehr wir uns anstrengen. Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, das ist etwas, was wir verstehen müssen. Beim Christentum geht es nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Es geht nicht darum, gut zu sein. Es geht darum, perfekt zu sein. Und wenn du das nicht schaffst, und wir haben gerade gesehen, es schafft keiner von uns, dann brauchst du Jesus. Dann brauchst du, dass er diese Schlechtheit von dir wegnimmt. Das ist das Evangelium. Und ich glaube, das ist der Moment, wo wir uns so etwas mit Petrus identifizieren können und merken, okay, hey, wir können nicht sagen, ja, warte mal, ich habe bisher Jesus noch nicht verraten, ich habe es noch nicht verleugnet, ich bin nicht so schlimm wie er. Wir alle haben es auf maximale Weise vermasselt. Keiner von uns kann auch nur annähernd sagen, nee, doch, ich habe es schon drauf. Ja. Und ich glaube, das ist das Entscheidende und das ist das, worauf Jesus hier bei Petrus auch hinaus wollte. Er wollte Petrus genau das aufzeigen, hey, erkenne dein Scheitern. Ich führe dich bewusst nochmal in diese Situation rein, wie sehr du es vermasselt hast. Und das ist so entscheidend und ich glaube, das ist das Erste, was wir aus dieser Story mitnehmen können. Ich habe dir 4 Schritte mitgebracht, wie du durchs Scheitern durchgehen kannst auf eine gute Art und Weise und wie wir uns ein Beispiel an Petrus nehmen können. Und der allererste Schritt ist, erkenne dein Scheitern. Erkenne, dass du es vermasselt hast. Es ist so entscheidend. Warum? Ganz einfach, wenn du glaubst, hey, nee, ich hab's schon drauf. Hey, dann brauchst du Jesus nicht. Weil dann sagst du, ja, ich bin doch gut. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir erkennen, hey, keiner von uns ist gut. Wir alle vermasseln's. Und je sehr wir uns anstrengen, wir scheitern immer wieder. Das ist der allererste Schritt. Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Wie geht's weiter? Jesus führt also Petrus in diese Situation. Wie ist Petrus' Reaktion darauf? Jesus fragt Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Er führt ihn rein in die Situation. Hey Petrus, du bist gescheitert, ich zeige es dir. Wie ist Petrus' Reaktion? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hier müssen wir erkennen, ich bin mir so sicher, Petrus wusste in diesem Moment, hey, Jesus will gerade nicht von mir die Information haben, ob ich ihn liebe. Er führt mich gerade in diese Situation meines Scheiterns. Und es ist so interessant, weil was ist nicht Petrus' Reaktion? 2 Dinge tat Petrus nicht. Als erstes, er suchte keine Ausreden. Er redete es nicht schön. Er sagt nicht, ja, Jesus, du musst wissen, die anderen waren viel stärker als ich und ja, ich hatte etwas Angst und deswegen, ja, war es auch schwierig für mich, musst du verstehen und so weiter. Er macht er nicht. Er redet sich nicht raus, obwohl er merkt, Jesus führt ihn gerade in sein Scheitern. Und was macht er auch nicht? Er suhlt sich aber auch nicht in dem Dreck. Er sagt auch nicht, oh ja, Jesus, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich bin so ein schlechter Mensch. Ich kann es nicht. Ich bin nicht würdig und so weiter. Du kannst mich nicht gebrauchen oder so. Macht er nicht. Sondern wie reagiert er? Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das ist so entscheidend, weil im Griechischen gibt es verschiedene Worte für Liebe. Jesus fragt, liebst du mich? Das ist die Agape-Liebe, die sich dem anderen hingibt, die extremste Form der Liebe. Und Petrus antwortet mit Phileo. Phileo ist ein griechisches Wort, wird hier mit ich hab dich lieb übersetzt. Es ist mehr so eine Bruderliebe, mehr so eine kumpelhafte Liebe. Und ich glaube, Petrus ist in dem Moment, wo er Jesus verraten hat. Vorher hat er noch gesagt, hey, ich würde für dich sterben. Das ist Agape-Liebe. Das ist Agape-Liebe, die sich hingibt. Und er merkt aber, hey, ich merke, Jesus, und du führst es mir gerade vor Augen, ich schaffe es selber nicht. Ich schaffe es selber nicht, dich wirklich zu lieben. Das Einzige, was ich ehrlich sagen kann, ist, ich hab dich lieb. Ich würde dich gerne lieben, aber meine Taten zeigen es, ich scheitere. Und hey, ich stehe dazu und ich muss ehrlich sagen, ich hab dich lieb. Mehr kann ich dir nicht sagen, auch wenn ich es so gerne würde. Und das ist so entscheidend. Petrus redet sich nicht raus. Petrus suhlt sich nicht in seiner Schande, sondern übernimmt Verantwortung für das, was er getan hat. Das ist der zweite Schritt. Ich möchte dich sehr ermutigen, wenn du dein Scheitern erkennst, wenn du merkst, hey, ich schaffe es nicht, dieses Level von Gott zu erreichen, geh in diesen zweiten Punkt und sag, okay, hey, ich übernehme Verantwortung. Ich rede mich nicht raus. Ich sage nicht, warte mal, ja, aber meine Frau, ja, was ich gestern gesagt habe, war nicht ganz cool, aber was sie vorher gesagt hat, das war noch viel mieser. Es ist völlig egal, was für eine Situation da ist. Gott sagt, liebe deine Frau, gebe dich ihr hin. Nicht, gebe dich ja hin, wenn sie sich richtig verhält, sondern immer. Rede dich nicht raus. Steh zu deinen Fehlern. Und wenn deine Frau gestern 9 Fehler gemacht hat und du einen, ja, dann steh zu diesem einen Fehler. Unabhängig davon, was deine Frau tut. Nur mal so ein Beispiel für die Männer. Frauen, ihr könnt das genauso übernehmen, ja? Hey, das ist wichtig. Übernimm Verantwortung. Steh dazu. Rede dich nicht raus, aber suhl dich auch nicht in deinen Dreck. Sag auch nicht, oh ja, ich bin's nicht würdig und so weiter. Darum geht's überhaupt nicht. Sondern steh dazu, sag, ja, Gott, ich habe missgebaut, ich scheitere. Hey, und ich weiß auch, ich werde weiter scheitern. Übernimm Verantwortung. Das ist der zweite Schritt. Wie sieht der dritte Schritt aus? Wie geht die Konversation weiter? Jesus sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Er führt Petrus vor Augen, wie sehr er gescheitert ist. Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus übernimmt Verantwortung. Und dann geht's weiter. Jesus antwortet, dann hüte meine Schafe. Was für eine seltsame Reaktion darauf, oder? Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, hüte meine Schafe? Ganz einfach. Wer sind Gottes Schafe? Wer sind Jesu Schafe, von denen er hier spricht? Wann immer Jesus in der Bibel von seinen Schafen spricht oder von seinen Lämmern, meint er seine Gemeinde. Er meint uns, er meint dich und mich, er meint die Menschen, die ihm nachfolgen, die sagen, okay, Jesus, hey, ich möchte mein Leben mit dir zusammenleben. Das sind Jesu Schafe. Und dann sagt er, hüte meine Schafe oder weide meine Schafe. Und dieses Wort, hüte meine Schafe, das wurde damals für Hirten gebraucht, ja, die ihre Schafe gehütet haben, ja. Aber es wurde genauso auch für Herrscher gebraucht, die über ihr Volk geherrscht haben, die ihr Volk quasi gehütet haben. Fazit, Jesus sagt, okay, hey, ich setze dich zum Leiter, ich setze dich zum Herrscher, quasi, könnte man so übersetzen, über meine Gemeinde, über die Menschen, die mir folgen. Ich möchte dich als Leiter über sie setzen. Leite du sie, weil ich werde bald gehen und ich möchte, dass du dann meine Gemeinde baust. Ich möchte, dass du Schritte gehst. Warum? Das ergibt keinen Sinn. Hey, mal ehrlich, Petrus hat gerade bewiesen, dass er sich dafür maximal disqualifiziert hat, oder? Petrus ist dafür absolut ungeeignet, weil er hat gerade gezeigt, hey, wie sehr er scheitert. Jesus hat es ihm doch gerade gezeigt. Hey, du bist komplett gescheitert. Warum sagt Jesus ausgerechnet jetzt zu ihm, okay, jetzt setze ich dich zum Leiter? Er hätte doch lieber jemanden nehmen können, der es irgendwie drauf hat, der es irgendwie schafft. Und genau das ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Hey, Religion, du kannst in die Welt schauen, nahezu jede Religion hat folgenden Anspruch, sagt, hey, streng dich an, mach es gut, mach es richtig und wenn du dann Glück hast, belohnt Gott dich dafür. Aber hey, der christliche Glaube ist so anders. Jesus sagt, und diese Geschichte zeigt es so krass auf, Jesus sagt, hey, erkenne dein Scheitern, erster Schritt, erkenne, dass du es aus dir nicht schaffst. Zweitens, übernimm Verantwortung, steh dafür. Steh dazu, wo du Mist gebaut hast. Erkenne, dass du einen Retter brauchst. Und weißt du, wozu das führt? Das führt dazu, dass ich nun durch dich wirken kann, weil du merkst, du kannst es durch deine eigene Anstrengung gar nicht schaffen. Und es setzt dich frei, dass ich nun diese Situation in dir heile. Und es setzt dich frei, dass ich durch dich wirken kann. Und genau das geschieht. Genau das passiert. Ich bin mir so sicher, nach dieser Konversation war nicht mehr diese Spannung zwischen Petrus und Jesus. Und ich glaube, wir müssen das verstehen. In dem Moment, wo wir zu unserem Scheitern stehen, wo wir merken, hey, ich schaffe es nicht aus mir selbst raus. Meine eigenen guten Werke kommen nicht annähernd an das Level ran. Und dann ist Gott frei, durch uns zu wirken. Das ist das Entscheidende. Hey, ich glaube, heutzutage die Menschen, die in Gottes Reich krass was bewirken, sind nicht die Menschen, die es richtig drauf haben, die richtig stark sind, die richtig toll sind. Es sind die Menschen, die merken, hey, ich brauche Gott. Und ich gebe ihm Freiheit, dass er durch mich wirkt. Und ich übernehme Verantwortung für mein Scheitern und gebe mich Gott hin, dass er durch mich wirken kann. Ja. Das ist der dritte Schritt. Der dritte Schritt ist, erlebe Gottes Wirken. Weil genau dann ist Gott frei, durch dich zu wirken. Und durch dich in dir etwas zu heilen und durch dich andere Menschen zu berühren. Wie geht es weiter? Wir hatten diese Konversation. Jesus hat Petrus gefragt dreimal, liebst du mich? Petrus hat Verantwortung übernommen. Und nun kann Jesus durch ihn wirken. Wie geht es weiter? Ganz einfach. Ein paar Wochen später, Himmelfahrt, feiern wir demnächst. Jesus fährt gen Himmel und seine Jünger bleiben zurück. Irgendwann kommt der Heilige Geist, Gott als Geist kommt in sie rein, kommt auch in Petrus rein. Was folgt? Die Pfingstpredigt. Petrus predigt und 3000 Leute bekennen sich. Die Geburt der Gemeinde. Hey, einer der Gründe, warum wir heute da sind, das ist, weil Gott in diesem Moment durch Petrus wirken konnte. Warum konnte er durch ihn wirken? Hier ist der Schlüssel. Diese Geschichte ist der Schlüssel. Weil Petrus erkannt hat, wie sehr er gescheitert ist und dadurch frei war. Er hat Verantwortung übernommen und dadurch frei ist, dass Gott durch ihn wirkt. Erlebe Gottes Wirken. Was ist der vierte Schritt? Du musst wissen, nach diesen drei Konversationen, die sie geführt haben, Jesus fragt dreimal, hey, liebst du mich? Petrus sagt, ja, ich hab dich lieb. Jesus sagt dreimal, hüte meine Lämmer, hüte meine Schafe. Geht es wie folgt weiter. Jesus spricht hier weiter zu Petrus. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Jesus redet weiter mit Petrus und sagt ihm, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Was ist damit gemeint? Die Zeit, wo Petrus sein Leben alleine gelebt hat, wo er Jesus noch nicht nachgefolgt ist, wo er Jesus noch nicht zu seinem Herrn gemacht hat. Er konnte selber entscheiden, hat selber das gemacht, was er wollte, wozu er Lust hatte, ist in die Richtung gegangen, wo er wollte. Und jetzt sagt Jesus, Herr, jetzt, wo du alt wirst, wo du nicht mehr der eigene Herr in deinem Leben bist, sondern sagst, okay, Jesus, ich gebe mich dir hin, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. Wer hat denn Petrus geführt? Gott. Weil Gott war der neue Herrscher von Petrus' Leben, weil Petrus gesagt hat, hey Gott, ich gebe mich dir hin. Und führ du mich hin, wo du mich hinführen möchtest, selbst wenn es nicht das ist, wo ich hingehen möchte. Das ist krass. Und da steht noch etwas. Jesus sagt, du wirst deine Hände ausstrecken. Was bedeutet denn, ist die Hände auszustrecken? Was ist der Moment, wo jemand seine Hände ausstreckt? Was war der Moment, wo Jesus seine Hände ausgestreckt hat? Eine Woche vor dem Gespräch, eine gute Woche an dem Gespräch, bei der Kreuzigung, als er am Kreuz hing, hatte Jesus seine Hände ausgestreckt. 35 Jahre nach diesem Gespräch wird Petrus gekreuzigt. Und Jesus sagt, hey, du wirst deine Hände ausstrecken, du wirst für mich sterben, du wirst für deine Mitmenschen sterben, weil du ihnen dienen wirst und weil du ihnen von mir erzählen wirst. Das wollen andere Menschen nicht, aber ich möchte dich gebrauchen, aber es wird dazu führen, dass du deine Hände ausstreckst, dass du ins Kreuz gehst. Was bedeutet das für uns? Hey, wir haben hier in Deutschland das Privileg, dass wir nicht für unseren Glauben verfolgt werden. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du für dein Glauben heute stirbst, ist hier in Deutschland sehr, sehr unwahrscheinlich. Hey, wie gut ist das? Und trotzdem können wir uns ein Beispiel daran nehmen. Trotzdem können wir auch hier ein Beispiel uns an Petrus nehmen und sagen, okay, hey, ich gebe mein Leben hin. Ich möchte meine Hände ausstrecken. Nicht, dass ich physisch sterbe, aber dass ich sage, ich gebe mein Leben dir hin. Ich gebe es dir hin, Gott. Du sollst ab sofort mein Leiter sein und mich dahin führen, ganz egal, wo du mich hinführen möchtest. Und ich bin mit ausgestreckten Händen. Das ist der vierte Schritt. Strecke deine Hände aus. Und ich möchte dich fragen, hey, bist du bereit, deine Hände auszustrecken? Was bedeutet das für uns heute? Wenn es nicht Sterben ist, physisches Sterben ist, ganz einfach. Ich glaube, wir können unsere Hände ausstrecken, indem wir unser Leben hingeben, unsere Lebensplanung hingeben, unsere Prioritäten, unsere Zeit, unser Geld. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir unsere Hände ausstrecken können. Und ich frage dich, hey, wie sieht's bei dir aus? Sagst du, ja, ich bin insofern Christ, ich tue manchmal was Gutes, ja, ich spende auch mal etwas. Oder sagst du, hey, ich strecke meine Hände aus, ich gebe mein Leben hin. Dass du nicht sagst, ja, ich gebe was, ich spende und so weiter, alles cool, tue auch mal was Gutes, aber ansonsten geht es mir eigentlich schon um mich. Es geht mir schon trotzdem um meine Karriere, um den Weg, wie ich es mir vorstelle. Ich bin trotzdem noch der eigene Herr in meinem Leben. Oder bist du bereit, dein Leben hinzugeben und zu sagen, okay Gott, was die Prioritäten in meinem Leben angeht, ich will dich an erste Stelle stellen und das, was du möchtest. Es soll nicht, mein Leben soll nicht nach meinem Wunsch verlaufen, sondern wie du es möchtest, weil du bist mein Gott. Du bist für mich gestorben. Du hast alles für mich gegeben und deswegen gebe ich alles, was ich habe und das, dieses Leben dir hin. Bist du bereit, deine Zeit hinzugeben? Zu sagen, okay, hey, heute, der Plan ist nachher, dass ich noch zocke, aber ich frag mal Gott, hey, was, hast du irgendwas anderes vor? Möchtest du mich heute woanders hinführen? Vielleicht sagst du, hey, nee, alles gut. Vielleicht sagt er, hey, verbring Zeit mit deiner Family. Vielleicht sagt er aber auch, hey, geh hin zu diesem Menschen und unterstütze ihn. Tu ihm was Gutes. Weiß es nicht. Bist du bereit, deine Hände auszustrecken? Bist du bereit, deine Hände auszustrecken, was dein Geld angeht? Oder sagst du, nee, 90% meines Geldes gehören schon noch mir. Vielleicht 10% gebe ich, aber der Rest gehört mir. Oder bist du bereit zu sagen, hey Gott, was auch immer du möchtest, tu es. Und wenn du mir heute sagst, dieses Geld gibst du nun, das Geld, was auf deinem Konto ist, gibst du an diese Person weiter. Bist du bereit dafür? Das ist tough. Das ist nicht einfach. Das war für Petrus auch nicht einfach. Aber ich glaube, genau das ist etwas, wo wir uns hier ein Beispiel an Petrus nehmen sollten. Es ist herausfordernd. Schaffen wir es aus unserer Kraft? Nein. Werden wir scheitern? Oh ja. Aber wir können es erkennen. Wir können Verantwortung übernehmen und Gott durch uns wirken lassen. Die Band kann nach vorne kommen. Und ich möchte dich ermutigen. Mach dir diese vier Schritte bewusst. Hey, jeder von uns ist gescheitert. Suhle dich nicht in deinem Scheitern. Finde auch keine Ausreden, sondern steh dazu, übernimm Verantwortung. Es wird dazu führen, dass du erleben wirst, dass Gott genau darin dich berührt. Heißt das, dass sofort alles easy ist? Nein, muss es nicht. Ich wünsche es dir, aber es muss es nicht. Aber in dem Moment, wo dein Scheitern bei Gott ist, ist es an der besten Stelle, wo es sein kann. Erlebe Gottes Wirken. Und viertens, sei bereit zu sagen, okay Gott, ich strecke meine Hände aus. Und ich gebe mein Leben dir hin.